Heute haben wir Merle hier. Merle Dürroff arbeitet an der Uni in Hamburg und forscht dort zu männlicher Gewalt und dem Thema der Femizide. Und genau zu dem Thema haben wir uns heute Merle eingeladen und freuen uns ganz arg auf deinen Vortrag. Ja, genau. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung und für die nette Vorstellung. Ich glaube, das Mikro ist gerade aus. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt so gut hört, auch hinten. Ich versuche laut zu sprechen. Falls es irgendwann, sollte ich dazu tendieren, leiser zu werden, könnt ihr irgendwie reinrufen. Genau, so viel vorweg. Ich würde jetzt den Vortrag erstmal so versuchen, am Stück durchzuhalten, halten. Und wenn es jetzt irgendwie ganz akute Verständnisfragen gibt, könntet ihr die auch stellen. Ansonsten würde ich dann einfach auf die Diskussion danach verweisen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Fragen während des Vortrags aufkommen, aber ich glaube, in der Diskussion wird dann auch Raum dafür da sein, dass wir auch ins Gespräch kommen können. Und ja, genau, bin auch gespannt oder würde mich auch freuen, danach mit euch zu diskutieren. Der Vortrag, den ich jetzt heute halte, hat eher einen einführenden Charakter. Ich mache so ein bisschen einen Rundumschlag. Werde ich gleich nochmal was dazu sagen, was so die einzelnen Aspekte sind, die ich beleuchten will heute. Ich hoffe, dass der Vortrag nicht zu unterfordernd ist oder so. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch jeweils schon mit dem Thema beschäftigt habt, aber ich dachte eigentlich, es ist nicht verkehrt, erstmal so ein bisschen zum Thema hinzuführen, und ich glaube, genau, einiges wird bestimmt trotzdem neu, interessant sein, und gegebenenfalls können wir danach dann eben noch Sachen vertiefen. Ich wurde ja gerade schon kurz vorgestellt. Ich kann vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Ich beschäftige mich eigentlich jetzt seit über 6 Jahren mit dem Thema Femizide, seit 2017. Es wurde ja schon gesagt, ich arbeite mittlerweile an der Uni und forsche da zu dem Thema, aber ich habe mich auch schon davor damit beschäftigt, als ich selber noch studiert habe. Aber auch außerhalb jetzt von Uni, Arbeit und Studium habe ich mich mit dem Thema beschäftigt oder habe Sachen dazu gemacht und hatte eigentlich von vornherein auch immer das Anliegen so ein Anliegen dabei, nämlich dass ich auf das Thema aufmerksam machen will oder irgendwie so ein Bewusstsein für das Thema schaffen will und irgendwie im besten Fall vielleicht Widerstand anzuregen oder eben auch Veränderungsprozesse irgendwie auch anzuregen oder so. Habe sozusagen auch einen politischen Anspruch immer so mit dabei. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe eigentlich 2017 angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich fange an mit so einem kleinen Schwenk oder so einer persönlichen Anekdote. Ich bin damals auf das Thema gestoßen durch eine Bekannte, mit der ich später dann auch Sachen zusammen gemacht habe zu dem Thema, Marlene Pardella. Wir waren auf einer Party und sie hat mir damals erzählt, dass sie gerade in Mexiko war, wo damals schon der Begriff Femizid lange bekannt war, wo es schon Initiativen und feministische Bewegungen gegen Femizide gab. Und sie hatte das Vorhaben, einen Film zu drehen mit einem Vergleich zu der Situation von Femiziden in Deutschland und Mexiko. Und damals, es war ein Zeitpunkt, da haben einige Leute den Begriff vielleicht schon gekannt, aber es war eigentlich, mir ging es so und so insgesamt war mein Eindruck, dass es eigentlich noch keine, also dass der Begriff eigentlich nicht verbreitet war. Ja, also dass eigentlich wenig Leute den Begriff damals schon mal gehört hatten, geschweige denn wussten, was damit eigentlich gemeint ist, und so ging es mir auch. Ich war erstmal so ein bisschen verwirrt oder so, irritiert oder vor den Kopf gestoßen. Ich habe nicht richtig verstanden, wovon sie eigentlich spricht. Also ich dachte, klar, männliche Gewalt, geschlechtsbasierte Gewalt gegen Frauen oder queere Menschen, das ist mir irgendwie klar und ein Begriff. Auch wenn das damals auch nicht, das hat sich geändert seitdem, nicht so ein starkes Thema auch in feministischen Bewegungen war. Und dann dachte ich, Femizide, was soll das sein? Also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind? Ich hatte irgendwie Knoten im Kopf und habe mir dann so ein bisschen von ihr erzählen lassen und dachte, aha, okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass, was weiß ich, in bewaffneten Konflikten oder in irgendwie Regionen, wo das gesellschaftliche Gewaltniveau sehr hoch ist, dass es dann vielleicht zu Morden kommt. Und dann meinte sie, nee, das ist eben in Deutschland auch ein Phänomen, und hat dann so ein bisschen mir so Einblicke gegeben, und ich dachte, okay, das irgendwie, ich verstehe das noch nicht so ganz, ich kann noch nicht so ganz begreifen, worum es eigentlich geht, aber das ist irgendwie was ich eigentlich verstehen muss oder verstehen will. Und bis heute ist es eigentlich so, oder dass ich das Gefühl hatte, dass so dieser Prozess des Verstehens, was Femizide eigentlich sind, schon ja, sozusagen, ja, dass es sozusagen dieses Verstehen eigentlich so ein Prozess war bei mir und ein Prozess, der auch eigentlich von Widerständen begleitet war. Und ich glaube, dass diese Widerstände was damit zu tun haben, dass das irgendwie schwer ist, sich mit dieser Gewalt zu beschäftigen, weil diese Gewalt eigentlich ja einen passiv machen soll, einschüchtern und beschämen, und dass die Widerstände nicht einfach so im Raum sind. Das ist sozusagen so diese subjektive Perspektive, und ich glaube, das ist wichtig, die hier mit reinzuholen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und mir ging es auf jeden Fall so. Was für mich dann aber sehr zentral war, ich bin im selben Jahr im Herbst nach Italien gegangen für ein paar Monate, um da ein Praktikum zu machen in der feministischen Bibliothek, und da bin ich in Kontakt gekommen mit der dortigen feministischen Bewegung, Non Una Di Meno, die sehr viel zum Thema Femizide gemacht haben. Und das war für mich eigentlich so der entscheidende Impuls, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, und auch so hat mir so den Antrieb gegeben, dass ich dachte, ja, das, da, wie die Situation hier in Deutschland ist, und das weiter voranzutreiben, ist mir irgendwie wichtig. Als ich angefangen habe, mich dann intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich auf eine mittlerweile 50 Jahre zurückreichende intellektuelle und aktivistische Tradition von Auseinandersetzung mit dem Thema zurückgucken kann, auch wenn die sehr verschüttet und schwer zugänglich war in Deutschland, ja, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch wegen Sprachbarrieren. Aber immerhin habe ich gemerkt, eigentlich gibt es schon seit 50 Jahren Auseinandersetzungen mit diesem Thema, aber in Deutschland eben nicht. Der Begriff Femizid, ja, so viel vielleicht erstmal vorweg in Kürze, wurde seit seiner ersten Verwendung eigentlich nie nur in akademischen Debatten geprägt, sondern auch immer durch feministische Bewegungen. Und diese Prägung hat eigentlich zu so einem Spannungsfeld, ich denke einem produktiven Spannungsfeld zwischen ja, dem Begriff als politischem Instrument und gleichzeitig als theoretische Analysekategorie geführt. Und der Begriff wurde ja wurde sozusagen in verschiedenen historischen und regionalen Kontexten geprägt, was dann auch dazu geführt hat, dass der Begriff zum Teil auch uneinheitlich definiert wird. Genau, trotz dieser mittlerweile Jahrzehnten andauernden Auseinandersetzungen erfahren Femizide im deutschsprachigen Raum eigentlich erst seit wenigen Jahren eine breitere Öffentlichkeit. Ich weiß noch, wie gesagt, als ich mit dem Thema angefangen habe, war das eigentlich überhaupt kein Begriff. Dann weiß ich noch ein paar Jahre später, ich kann das nicht mehr genau datieren, wie ich am 25.11., das ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen und queere Menschen, irgendwie Tagesschau geguckt habe. Und dann war die Rede von Tötungen von Frauen. Und ich dachte so, jetzt passiert hier was, jetzt wird das irgendwie schon mal thematisiert. Und ein Jahr später wurde dann irgendwie auch der Begriff Femizid verwendet. Genau, so habe ich irgendwie sozusagen diese Entwicklung auch irgendwie so ein bisschen mitverfolgt. Genau. Und ja, will weiterhin dazu beitragen, so ein bisschen aufzuklären über das Phänomen. Deswegen dachte ich eben auch, gerade weil es noch nicht so lange Auseinandersetzungen dazu gibt, einen einführenden Vortrag. Und der wird so aufgebaut sein, dass ich in einem ersten Teil kurz was darüber sage, was Femizide eigentlich sind, wie die definiert werden können, den Begriff auch so ein bisschen abzugrenzen. In einem zweiten Teil werde ich was über die Begriffsgeschichte erzählen, also ein bisschen versuchen zu erläutern oder so ein bisschen die Entstehung des Begriffs im Kontext von feministischen Bewegungen und Wissenschaft nachzuzeichnen. Dann sage ich was zur Situation in Deutschland, eigentlich insbesondere zu den Zahlen hier oder zu den Ausmaßen in Deutschland. Ich könnte sicherlich noch mehr sagen, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, das erstmal so da Einblicke zu geben. Und zuletzt will ich dann noch was sagen zu den ja, Hintergründen und Faktoren oder Risikofaktoren, die sozusagen Femiziden zugrunde liegen. Genau, soweit vorweg. Dann steige ich jetzt mit dem ersten Punkt ein. Femizide, was ist eigentlich mit dem Begriff gemeint? Ja, also wenn Männer, Frauen, als Frauen gelesene Personen oder auch Personen, die als von der heteronormativ binären Ordnung abweichend wahrgenommen werden, töten, dann zeichnen sich diese Tötungen nicht selten durch bestimmte Muster und Motivationen der Täter aus, die sie von anderen Formen von Tötungen unterscheiden. Und die Gemeinsamkeit dieser Taten ist, dass sie sich aus männlichen Dominanzstreben, Verfügungsansprüchen gegenüber Frauen und Ängsten vor Weiblichkeit und aber auch dem Überschreiten binärer Geschlechtergrenzen speisen. In anderen Worten könnte man sagen, es handelt sich in vielen Fällen um Tötungen oder Morde, die geschehen, weil die Gesellschaften, in denen sie sich ereignen, durch Misogynie hierarchische Geschlechterverhältnisse geprägt sind. Der Begriff, also der analog zum geschlechtsneutralen englischen Begriff Homicide konzipierte Begriff Femicide, also Femizid, will diesen Tötungen einen Namen verleihen. Femizide können ja eigentlich als äußerster Akt eines weiten Spektrums von Gewalt gegen Frauen eben verstanden werden. Und Femizide passieren dabei in den meisten Fällen auch nicht als isolierte Handlung, sondern passieren in einem Kontinuum von Gewalt. Oft geht Femiziden Gewalt voraus und sie markieren sozusagen diesen äußersten Punkt, ja, der sozusagen der extremste Akt männlicher Gewalt, in der das Gegenüber nicht nur verletzt, sondern tatsächlich ausgelöscht wird. Es gibt kein Subjekt, das danach weiter leben und oder sprechen kann. Femizide stellen also sozusagen die Spitze des Eisbergs männlicher Gewalt gegen Frauen dar. Und vielleicht an der Stelle, um so Missverständnissen vorzubeugen oder den Begriff noch mal so ein bisschen zu schärfen, nicht jeder Mord oder jede Tötung einer Frau ist ein Femizid. Ja, also es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit bei einem Tötungsdelikt eigentlich von einem Femizid gesprochen werden kann. Und zwar ist das entweder die misogyne Motivation, die der Tat zugrunde liegt, oder aber auch in einer weiteren Fassung bestimmte soziale oder patriarchal geprägte Rahmenbedingungen, die als Ursache des Todes ausgemacht werden können. Ich gebe dafür auch später noch ein Beispiel, was das sein könnte. Als Gegenbeispiel, was kein Femizid ist, also das ist immer so ein praktisch oder so ein relativ banales Beispiel, aber wenn beispielsweise, also wenn bei einem Banküberfall die männlichen Bankräuber in die Bank reingehen und es da zu einer Schießerei kommt und das Ziel ist eigentlich, die Bank auszurauben und das Geld da rauszuholen und dabei werden auch Angestellte, weibliche Angestellte in der Bank erschossen, dann handelt es sich dabei nicht um einen Femizid, also bei einem Raubmord zum Beispiel. Ein zweites Missverständnis, was im deutschen Kontext, was glaube ich wichtig ist zu sagen, ist sozusagen diese Wortherkunft. Ja, deswegen mache ich auch sozusagen immer nochmal diesen Teil, dass ich über die Geschichte und irgendwie den auch so sprachliche Sachen rede, weil ich habe ja gerade schon gesagt, der Begriff wurde konzipiert in Anlehnung an den englischen Begriff Homicide, also Mord oder Tötung. Ja, was sich ableitet aus Homo, Mann oder Mensch und Kädere, was so viel heißt wie erschlagen. Und der Begriff Femicide soll demgegenüber eben das Töten von Frauen aus geschlechtsspezifischen Gründen sozusagen markieren. Und im Deutschen, und das funktioniert im Englischen, ja, Homicide, Femicide, das funktioniert auch im Spanischen oder Italienischen, ja, Homicidio oder Femicidio. Aber im Deutschen gibt es diese sprachliche Nähe nicht. Ja? Wir haben die Begriffe Mord oder Tötung oder Totschlag. Aber im Deutschen sozusagen, wenn man das Wort Femizid hört, dann ist die erste sprachliche Assoziation, die oft entsteht, der Begriff Genozid. Und das führt oft zu, das habe ich schon erlebt sozusagen in Auseinandersetzungen, dass Leute irritiert und waren und meinten, was soll das denn heißen, Genozid, also als es damit ist, und genau, zu Recht waren die Leute dabei irritiert und das ist damit nicht gemeint. Es geht sozusagen, Femizide haben nichts sozusagen, haben nichts Konzeptionelles mit dem Begriff des Genozids zu tun. Es geht nicht um die Auslöschung von Frauen als generische Gruppe jetzt per se. Ja, ich hoffe, das ist so einigermaßen klar geworden. Genau, soweit erstmal. Ich habe ja auch gerade schon angedeutet, Femizide sind ein vielseitiges Phänomen. Ja, verschiedene Arten von Tötungen werden mit dem Begriff sozusagen benannt. Es gibt verschiedene Formen. Die bekannteste Form und auch die nach aktuellem Forschungsstand am besten beforschte Form von Femiziden sind die, die im Kontext von intimen Partnerschaften, also in heterosexuellen Partnerschaften passieren. Ja? Das sind auch die, die sozusagen weltweit am meisten passieren. Es gibt aber auch andere Formen von Femiziden. Und um die Komplexität des Phänomens besser erfassen zu können, gibt es verschiedene Kategorisierungen. Und ich will jetzt nicht en Detail auf alle eingehen, aber eine wichtige, die, glaube ich, so ganz gut ist, um sozusagen nochmal so eine Differenzierung vorzunehmen oder das Phänomen so ein bisschen fassen zu können, ist die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Femiziden. Zum Beispiel macht das die UN-Sonderberichterstatterin Rashida Manjoo, die nimmt eben diese Unterscheidung vor und sagt, es gibt direkte Femizide und da wäre sozusagen das klassische oder berühmte Beispiel Morde im Kontext von einer intimen Partnerschaft, ja, wo die Tötung sozusagen direkt passiert. Und indirekte Femizide oder indirekte Formen eben von Femiziden. Und darunter wird gefasst, zum Beispiel, wenn Frauen sterben infolge von illegalisierten und schlecht. Oh, das ist meins. schlecht durchgeführten Abtreibungen, um so ein Beispiel zu geben. Ja? Also sozusagen sexistische gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass Frauen eben sterben, und dann in der weiteren gefassten Definition würden auch solche Fälle als Femizide bezeichnet werden. Genau, also obwohl eben bis heute keine einheitliche Definition vorherrscht, eint eben diese verschiedenen Ansätze, dass sie ein extremer Ausdruck von hierarchischen Geschlechterverhältnissen und männlichen Verfügungsansprüchen sind oder als solche begriffen werden. Seit dieser ersten Nennung, die in den 70er Jahren passiert ist, hat sich der Begriff ja eben jetzt zu einem Konzept entwickelt, das eben sozusagen diese bestimmten spezifischen Tötungen von Frauen als soziales Phänomen abgrenzen will. Und diese Geschichte will ich jetzt im nächsten Schritt versuchen, so ein bisschen nachzuzeichnen. Der Begriff wurde erstmalig im Jahr 1976 verwendet, und zwar von der südafrikanischen Soziologin Diana Russell. Und die hat den auf dem Internationalen Tribunal gegen Gewalt an Frauen in Brüssel das erste Mal verwendet vor einer größeren Öffentlichkeit. Bei diesem Tribunal, das war ein ganz interessantes Ereignis, haben Frauen und feministische Gruppen aus über 40 Ländern teilgenommen, um sich eben über ihre Erfahrungen und über ihr Wissen über männliche Gewalt gegen Frauen auszutauschen. Und Themen waren dabei sexuelle Gewalt, Freiheitsentzug in psychiatrischen Einrichtungen, Sterilisierung von Frauen oder Mutterschaften gegen den Willen von Frauen und so weiter und so fort. Und Russell hat da eben zum ersten Mal eben von Tötungen gesprochen, hat gesagt, das ist ein Phänomen, das existiert und wir müssen darüber reden. Russell war nämlich der Ansicht, dass sie meinte, die bis dahin zur Verfügung stehenden Begriffe sind eigentlich völlig unbrauchbar oder sind nicht so richtig in der Lage, das Phänomen eigentlich adäquat zu fassen. Und deswegen entwickelt sie dann eben analog zu dem Begriff Homicide den Begriff Femicide. Sie hat damals so sehr betont oder eben gesagt, dass dieses Benennen ein ganz zentraler Schritt ist zur Veränderung der sozialen und politischen Realität und auch zur Sichtbarmachung eines Phänomens, das bis dahin wirklich weitestgehend unsichtbar und unbesprochen oder unbehandelt war. Auf jeden Fall war es nicht politisiert. In Russells Worten, you can't mobilize against something with no name. Es ging also von Anfang an, also eigentlich seit der Einführung des Begriffs, immer schon einerseits um das Erfassen und Verstehen als Voraussetzung, aber eben dann auch als Voraussetzung dafür, eigentlich die soziale Ordnung zu verändern, die eben Femizide hervorbringt. Was dann eigentlich ganz interessant ist, dass sozusagen, das war eigentlich so ein englischsprachiger Kontext. Also danach sozusagen, wenn Russell dann darüber gesprochen hat, war das eigentlich immer alles auf Englisch. Und in den ersten Jahren oder eigentlich Jahrzehnten ist der Begriff Femicide im englischsprachigen Raum eigentlich auf keine große Resonanz gestoßen. Also der wurde eigentlich nicht aufgegriffen, es wurde auch nicht wirklich weiter damit gearbeitet. Also der hat irgendwie nicht gezündet. Niemand hat damit erstmal was gemacht. Und erst später dann wurde das Konzept wieder aufgegriffen, und zwar vor allem in Lateinamerika und in der Karibik, um dort eben bestimmte Morde an Frauen anzuprangern, die außerhalb von intimen, von Partnerschaften stattgefunden haben. Auch Russell hat damals schon über verschiedene Formen von Femiziden gesprochen, aber der Fokus war schon eher stärker auf diesen Morden im Kontext von Partnerschaften. Und dann passierte das eben, dass der Begriff quasi Jahrzehnte später ausgegraben wurde, um eben auf ein bestimmtes Problem aufmerksam zu machen. Und ein sehr entscheidendes Ereignis dabei, das eigentlich ja bis heute der zentrale Bezugspunkt für feministische Bewegungen und theoretische Debatten ist in Bezug auf Femizide, war eine Reihe brutaler Tötungen von Frauen, die Anfang der 90er Jahre in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez begonnen haben. Und während der bis zum Jahr 2003 bis zu 700 Frauen verschwunden sind und die dann oft die getöteten, misshandelten Körper, die Spuren von extremer Gewalt aufgewiesen haben, dann auf Straßen oder Brachland abgelegt wurden und dort wieder aufgetaucht sind. Da könnte man jetzt noch viel über die Kontexte sagen. Ich mache das jetzt erstmal nur so in Kürze. Das war eine spezifische Situation, wo viele Faktoren eine Rolle spielen. Dass es die Grenze von Mexiko zu den USA war. Ja, und nachdem da das Freihandelsabkommen vereinbart wurde, sind da viele neue Fabriken aus dem Boden gestampft worden. Die Frauen, Textilfabriken, wo insbesondere Frauen gearbeitet haben, die sich eigentlich alle dadurch ausgezeichnet haben, dass sie arm waren, dass sie nicht weiß waren, sozusagen in sehr prekären Verhältnissen gelebt haben und die dann eben oft auf dem Weg zur Arbeit einfach sozusagen verschwunden sind, weggeschnappt wurden, entführt worden sind. Und was eben entscheidend ist bei diesen Taten, ist, dass eigentlich diese Morde bis heute zu über 90% nicht aufgeklärt sind. Es ist nicht richtig klar, was eigentlich genau passiert ist. Also es ist, was klar ist, dass verschiedene Täter sozusagen, also dass es verschiedene Typen von Tätern gibt. Das hat sehr viel mit sozusagen organisierter Kriminalität zu tun, mit Bandenkriminalität, aber auch aber auch nicht nur in dem Kontext, auch andere Männer waren sozusagen an diesen Tötungen beteiligt. Und sozusagen auch der Staat oder sozusagen die strafrechtliche Verfolgung eigentlich nicht nur versagt hat, sondern ganz aktiv weggeschaut hat und sozusagen dadurch diese Morde eigentlich so mit ermöglicht hat. Genau. Und die Gewalt hat auch danach, Jahre danach, noch eigentlich zu großen Teilen angehalten und ja, die meisten Morde sind nach wie vor unaufgeklärt. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse in Ciudad Juárez hat dann die mexikanische Anthropologin Marcela Lagarde y de los Ríos den Begriff Feminicidio geprägt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt hier das Wort Femizid und Feminizid. Und sie hat diesen Begriff sozusagen in Anlehnung, aber auch Abgrenzung zu dem Begriff Femicide von Redford und Russell eingeführt und wollte mit dem eigentlich einen stärkeren Fokus auf strukturelle Bedingungen und insbesondere eigentlich sozusagen diese Involviertheit und die Verantwortung des Staates bei Femiziden legen. Also der Begriff wurde von ihr entwickelt, um sozusagen nochmal diese Spezifik der Morde, die dort passiert sind, herauszuarbeiten und eben ja darauf zu verweisen, dass das Ausbleiben von rechtsstaatlichen Konsequenzen bei Femiziden die Einhaltung von Menschenrechten untergräbt und dadurch das Töten eigentlich so mit befördert hat. Genau, es gab dann auch so ein bisschen Auseinandersetzungen danach zwischen Russell und Lagarde, weil Russell meinte, naja, dass auch sie eigentlich schon damals sozusagen den Begriff strukturell gedacht hat und eben auch schon die Rolle staatlicher Institutionen eben mitbedacht hatte. Russell hatte darauf erwidert, dass es sozusagen aber doch nochmal so eine sehr spezifische Konstellation ist und sie das deswegen als wichtig erachtet hat, den Begriff so einzuführen. Und ich glaube, was eigentlich wichtig ist, ich finde, man muss da gar nicht unbedingt so eine Begriffsklauberei machen. Es ist vielleicht wichtig, sozusagen diese Geschichte und den Kontext zu verstehen. Aber im Prinzip können eigentlich beide Termini vor dem Hintergrund bestimmter politischer, regionaler oder auch historischer Kontexte eben ein bisschen Unterschiedliches benennen. Darüber können wir gegebenenfalls auch später nochmal sprechen, aber ich bin so ein bisschen der Ansicht, dass es jetzt gar nicht so zentral ist, ob wir den einen oder den anderen Begriff verwenden, sondern überhaupt erstmal über das Phänomen sprechen und das ist jetzt, ja, genau. Man vielleicht sogar für den deutschen Kontext auch nochmal darüber sprechen müsste, welche Begriffe eigentlich Sinn machen. Aber ich glaube, weniger wichtig wäre mir, dass man jetzt den genau perfekten Begriff findet, sondern eher einfach allgemein darüber spricht. Wenn man jetzt bedenkt, dass Femizide eben schon sehr lange eigentlich Gegenstand von sozialen Auseinandersetzungen sind, ist dann nochmal auffällig, dass diese internationale Debatte rund um das Thema seit einigen Jahren, also eigentlich seit 2015, mittlerweile seit fast 10 Jahren, ich hab diesen Text schon vor ein paar Jahren geschrieben, sind vielleicht schon 10 Jahre, eigentlich nochmal so stark zugenommen hat. Und diese erhöhte Aufmerksamkeit für das Phänomen geht eben auf die Entstehung einer neuen Welle von feministischen Bewegungen zurück. Ausschlaggebend war eben sozusagen der Widerstand, waren diese Ereignisse in Ciudad Juárez. Und was da passiert ist, war eben, es gab keine richtige Strafverfolgung und so weiter und so fort. Und was eben wichtig war, dass die Angehörigen der getöteten Frauen und Aktivistinnen gemeinsam eigentlich sozusagen so einen Widerstand und Proteste organisiert haben gegen das Morden und auch gegen das Fehlen von staatlichen Maßnahmen. Und so eigentlich, also gegen extreme Widerstände, eine große eine internationale Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen haben. Und diese Demonstration in Mexiko und darüber hinaus haben dann eben größere Proteste erzeugt, die sich zunächst dann unter dem Leitspruch Ni una más, also keine mehr, formiert haben. Dieser Spruch, also Ni una más, dieser Slogan, der geht auf die mexikanische Poetin und Aktivistin Susana Chavez zurück, die 2011 selbst Opfer eines Femizids wurde. Sie war eine Aktivistin und ist selber getötet worden. Und die eben damals sozusagen diese Parole geprägt hatte, ni una mujer menos, ni una muerta más, also nicht eine Frau weniger, nicht eine Tote mehr. Das war sozusagen so die Voraussetzung für diese sozialen Bewegungen, die losgegangen sind in den Anfang der 2000er. Und einen großen Sprung haben die Mobilisierungen dann eigentlich gegen Femizide im Jahr 2015 gemacht, und zwar ausgehend von Argentinien unter der Losung Ni una menos, also nicht eine weniger. Der Auslöser oder sozusagen, also auch da gab es schon länger sozusagen Initiativen und Proteste und eigentlich sozusagen der Auslöser dort war der Femizid an der 14-jährigen Chiara Paz, die von ihrem damaligen Freund getötet wurde und dann mit Hilfe seiner Familie in deren Hinterhof verscharrt wurde, um sozusagen die Tat zu verdecken. Das wurde dann aufgeklärt und das hat dann eine enorme Welle an Protesten hervorgerufen. Oder sozusagen, ja, hat dann eigentlich zu einer massiven Mobilisierung geführt, die dann am 3. Juni 2015 zu einer riesigen Demonstration geführt hat mit hunderttausenden Menschen und durch die dann letztendlich das Thema auch international wirklich auf eine andere Ebene von Aufmerksamkeit sozusagen gebracht wurde. So hat sich das dann ausgebreitet in einige andere, also in viele andere lateinamerikanische Länder, aber die Parole Ni una menos wurde dann auch im November 2015 in Spanien aufgegriffen und auf die Straße getragen. Und genauso auch dann ein Jahr später, 2016, in Italien zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, wo dann am 25.11. eben eine Demonstration stattgefunden hat, auch mit 200.000 Teilnehmenden, was eine der größten Demonstrationen in Italien seit den 70er Jahren war. Genau, also so sozusagen ist das dann, hat sich das so ein bisschen ausgebreitet, diese Welle sozusagen dieser feministischen Bewegungen. Und es gab sozusagen so diese direkten Anknüpfungspunkte auch mit der Übernahme der Parolen, was sicherlich auch, und auch dieser Namen der Bewegung, was sicherlich auch was mit sozusagen sprachlichen sozusagen Zugängen zu tun hat. Es gibt aber auch, gab auch große Protestwellen in Polen, in der Türkei und auch in Südafrika. Also müsste man sich alles nochmal auch so ein bisschen genauer angucken. Aber das sind sozusagen so diese großen Linien, die man so nachverfolgen kann. Spätestens seit der Entstehung dieser Initiativen, die sich dann insbesondere eben in Lateinamerika, aber auch in einigen europäischen Ländern eben und auch anderen Regionen zu großen sozialen Bewegungen entwickelt haben, ist der Begriff zentral für feministische Initiativen, die sich eben gegen männliche geschlechtsbasierte Gewalt zur Wehr setzen. Ja, weil indem er eigentlich so diese die zerstörerischste Form männlicher Gewalt zum Ausdruck bringt, stellt er den gemeinsamen Bezugspunkt dar, um eben diese Gewalt und Unterdrückung im Geschlechterverhältnis anzuprangern. Sozusagen als sozusagen diese schlimmste Form, die zugespitzteste Form, sozusagen, dass die so den Ausgangspunkt bildet für diese gemeinsamen Kämpfe auch über Differenzen hinweg. Und eben eine starke Mobilisierung oder so ein Potenzial zur Mobilisierung mit sich gebracht hat. Die Thematisierung von Femiziden wurden dann auch hier in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum, könnte man sagen, aufgegriffen. Zum einen von hiesigen Ablegern von Ni una menos-Gruppen, aber auch von Gruppen wie Keine mehr, die sich 2017 in Berlin gegründet haben. Und die ist mittlerweile auch, die eigentlich so an die internationalen Bewegungen anschließen wollen und deswegen auch ganz bewusst den Namen Keine mehr gewählt haben. Und solche Gruppen gibt es zum Beispiel in Leipzig, Halle oder auch Berlin. Es gibt aber auch andere Gruppen, wie zum Beispiel den FIA-RV, die auch heute hier die Veranstaltung mit ermöglicht haben. Aber auch Gruppen, die eben unter anderen Namen arbeiten, wie Antifeminizid-Netzwerk in Hamburg, aber auch Gruppen wie Women in Exile. Das ist eine Selbstorganisation von geflüchteten Frauen, die zu verschiedenen Themen arbeiten, aber eben auch zentral gekämpft haben in den letzten Jahren für die Aufklärung der gewaltsamen Tötung von Rita Oyunge, die 2019 in einem Lager, also in der Nähe von einem isoliert gelegenen Lager in Hohenleipisch in Südbrandenburg getötet wurde und wo die Behörden eigentlich 2 Monate lang überhaupt nichts gemacht haben und auch bis heute eigentlich nicht wirklich daran interessiert waren, diese Tötung aufzuklären. Also da wissen wir eigentlich bis heute nicht, was Rita genau passiert ist. Seitdem wird das Thema Also seit sozusagen diesem Aufgreifen oder Anknüpfen an diese internationalen Bewegungen wird das Thema männliche geschlechtsbasierte Gewalt eigentlich so ein bisschen mehr wieder in den Fokus gerückt. Also es gab davor mehrere Jahre, wo das jetzt nicht gar nicht da war oder so, aber mein Eindruck oder so oder auch der Austausch oder so zeigt, dass es eigentlich nochmal auch in Deutschland so ein bisschen, also vielleicht auch wenn die Proteste, also wenn das jetzt hier nicht so eine starke Bewegung hervorgerufen hat wie in anderen Ländern, sind trotzdem diese Themen wieder so ein bisschen mehr auf dem Tisch. Was interessant ist, also auch gerade sozusagen, weil es so in den 70er und 80er Jahren gab es eigentlich eine sehr starke Auseinandersetzung in Deutschland durch die westdeutschen Frauenbewegungen, die da das Thema Gewalt sehr stark eigentlich zu ihrem Politikum gemacht haben. Dann war es lange Zeit nicht unbehandelt, aber weniger stark ein Thema sozusagen für so feministische Gruppen oder Initiativen. Und jetzt kann man eben wieder mehr, ein bisschen mehr wahrnehmen, dass das sozusagen behandelt wird, ja, zum Thema gemacht wird, was sich dann zum Beispiel niederschlägt an Demonstrationen, die organisiert werden zum 25. November oder eben auch Aktionen zum 8. März. Ja, und dass es Anlass zum Protest gibt, will ich jetzt im nächsten Schritt darlegen, wo ich nochmal auf die Zahlen oder sozusagen das Ausmaß von Femiziden in Deutschland eingehe, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Ich will diesen Punkt jetzt beginnen. Also ich dachte, es ist vielleicht doch nochmal ganz gut, so ein bisschen kurz nochmal so ein bisschen größeren Rahmen zu spannen und nicht nur über Zahlen von Femiziden zu reden, und will dazu jetzt aus einer Studie zitieren, die letztes Jahr im Juni, glaube ich, erschienen ist. Die wurde von einem Forscherinnen-Team der Fachhochschule Merseburg durchgeführt und das ist eine Dunkelfeldstudie. Das heißt, die beziehen sich nicht nur auf die sozusagen bei der Polizei angezeigten Taten, sondern das sind Befragungen, die haben da auf verschiedene Art und Weise versucht, eben Betroffene oder Frauen und queere Menschen anzusprechen und sie nach ihren Gewalterfahrungen zu befragen. Und die Ergebnisse sind wie folgt. Es kam also bei dieser Befragung heraus, dass 30% der Befragten in ihrem Leben sexualisierte oder sexuelle Gewalt erfahren haben. Mehr als 50%, also mehr als die Hälfte, hat sozusagen den Versuch erlebt, also ist widerfahren, dass jemand versucht hat, sie zu zu sexuellen Handlungen zu zwingen. 45% haben psychische Gewalt erfahren, 35% physische Gewalt in den eigenen vier Wänden. Das heißt also, jede dritte Person hat sexualisierte oder körperliche Übergriffe erfahren. Nur ein Drittel der Befragten hat professionelle Hilfe in Anspruch genommen und die Anzeigequote bei der Polizei liegt je nach Tat bei 4-13%. So viel vielleicht erstmal so für den groben Rahmen als Lagebild, was diese Studie zutage gefördert hat. Jetzt will ich, bevor ich zu den konkreten Zahlen zu Femiziden komme, nochmal so ein bisschen was Allgemeines oder so ein paar grundlegende Aspekte vorweg zum Thema Gewalt im Geschlechterverhältnis sagen. Also, was natürlich wichtig ist festzuhalten, nachdem wir jetzt gerade diese Zahlen gehört haben, Frauen sind nicht lediglich von Gewalt betroffen, sondern üben auch selber Gewalt aus. Ja? Das existiert auch. Gleichzeitig gehen aber Gewalttaten insgesamt zu größeren Anteilen von Männern aus. Und nicht nur das, sie gehen nicht nur zu größeren Anteil von Männern aus, sie treffen auch zum größeren Anteil Männer. Also Männer sind insgesamt häufiger von Gewalt betroffen, also allen möglichen Formen von Gewalt und auch von Tötungskriminalität. Genau. Und auch bei der sogenannten Tötungskriminalität handelt es sich um einen Bereich, der vorwiegend zwischen Männern sich abspielt, aber was eben ganz bemerkenswert oder wichtig ist, dass es unterschiedliche Muster bei den Taten gibt. Ja? Also dass sozusagen Gewaltkriminalität zwischen Männern nach anderen Schemata abläuft als Gewalt von Männern gegen Frauen. Also ein ganz entscheidender Unterschied ist, dass Männer in der Regel von bekannten oder auch unbekannten anderen Männern bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in öffentlichem Raum getötet werden. Also ich beziehe mich jetzt hier erstmal nur auf die Tötungskriminalität. Und Frauen hingegen überwiegend im familiären Kontext von Ehemännern, Lebenspartnern oder Familienangehörigen umgebracht werden. Also die überwältigende Mehrheit, 81% aller Tötungsdelikte weltweit, werden zwar von Männern gegen Männer verübt, dafür sind aber Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark von tödlicher Gewalt in ihrem eigenen Zuhause betroffen. Ungefähr, in etwa 56% aller Tötungsdelikte von Frauen werden von Intimpartnern begangen, während es bei den männlichen Opfern nur 11% sind. Man könnte es also so zusammenfassen, dass die größte Gefahr für eine Frau getötet zu werden darin besteht, also die größte Gefahr für eine Frau getötet zu werden eigentlich in ihrem eigenen familiären Umfeld oder im Kontext von einer Intimpartnerschaft besteht. Ich zitiere hier immer Studien, was wichtig wäre, sich nochmal gesondert anzuschauen. Dazu gibt es eigentlich nicht so richtig viele Daten. Dazu komme ich gleich nochmal dezidierter zu sprechen. Was sozusagen nochmal der Hass oder die Gewalt gegen Personen betrifft, die von der heteronormativ-binären Ordnung eigentlich abweichen. Ja? Also was ist mit Transpersonen, was ist mit Leuten, die nicht heterosexuell begehren und so weiter. Da äußern sich die Gewalttaten nochmal anders. Auch im sozusagen intimen Nahfeld, also im Nahfeld der Person im familiären oder intimen Kontexten, aber viel auch sozusagen mehr nochmal im öffentlichen Bereich. Aber dazu können wir vielleicht später noch mehr sagen. Nur noch so an der Stelle als Verweis, dazu gibt es einfach wenig Forschung, dazu kann man nicht so viel sagen. Auch, ja, so viel jetzt erstmal sozusagen allgemein zum internationalen Forschungsstand. Und was da festgestellt werden kann, gilt eigentlich auch für den deutschen Kontext. Also die Journalistinnen Julia Kruschwitz und Caroline Hentjes, die haben so ein Buch geschrieben, das heißt Femizide. Das war, glaube ich, sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste. Bin mir gerade nicht sicher, ob es... Ja, war auf jeden Fall, war auch relativ bekannt, wurde auch irgendwie mehrfach zitiert. Und die bringen das so auf den Punkt, statistisch gesehen ist in Deutschland der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ihr Partner. Wir haben in Deutschland eigentlich, wir haben ein paar Daten zur Verfügung, und zwar die der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts. Und die zeigen eben auch, dass Tötungsdelikte geschlechtsbasierte Unterschiede aufweisen. Also das entspricht sozusagen eigentlich dem internationalen Forschungsstand, was da festgestellt werden kann. Im Schnitt wird eigentlich jede dritte versuchte oder vollendete Tötung einer Frau von einem Ex-Partner begangen. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2011 zeigen die Zahlen also der PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik, dass es in Deutschland durchschnittlich, also seit Beginn dieser Aufzeichnung bis heute, jeden Tag zu einer versuchten und jeden dritten Tag zu einer vollendeten Tötung einer Frau durch einen Partner oder Ex-Partner kommt. Obwohl die Zahlen nahelegen, dass Femizide im Kontext intimer Partnerschaften in Deutschland ein eklatantes Problem darstellen, gibt es aber neben dieser jährlich erscheinenden Statistik des Bundeskriminalamts zu Gewalt in Partnerschaften eigentlich kaum öffentlich zugängliche Daten und Auswertungen. Die Daten werden seit 2015 und auch nur auf Druck der Frauenhäuser kriminalistisch ausgewertet und eben zugänglich gemacht. Die Dokumentationspraxis oder die Informationen, die man anhand dieser Statistiken oder die man da so bekommt, weisen aber einige Probleme auf, die ja auch zu einer mangelhaften Datenlage führen, könnte man sagen. Und ich will die kurz so ein bisschen versuchen aufzuzeigen. Also, was abgebildet wird, ist sozusagen oder aufgeschlüsselt wird eigentlich, wenn die Tötungen nach Beziehungsstatus von Täter und Opfer. Und man kann sehen, was sind die vollendeten und versuchten Tötungen. Also, wir haben sozusagen Geschlecht von Täter und Opfer und Beziehungsstatus. Was allerdings fehlt, sind Angaben zu den Hintergründen der Tötungen, die eigentlich wichtig wären, um den Kontext zu erfassen. Ja? Also um zu wissen, was sind die Motivlagen gewesen, was sind vielleicht ja, geschlechtsspezifische Umstände, die uns eigentlich bestätigen könnten, ob es sich tatsächlich um Femizide handelt oder nicht. Da man aber eigentlich davon ausgehen kann, dass es durch sozusagen diese heterosexuelle Beziehungskonstellation halt Geschlechter sozusagen das... Geschlechterhierarchien oder Geschlechterbeziehungen eine Rolle spielen. Und wenn es dann zu einer Tötung kommt, nehmen wir diese Zahlen jetzt erstmal so und gehen davon aus, dass das Indikatoren sind, dass wir da irgendwie Aussagen treffen können, über wie viele Femizide vonstatten gegangen sind. Also gerade, das machen viele Wissenschaftlerinnen, aber vor allem auch aktivistische Gruppen, die nehmen diese Zahlen und sagen, wir gehen erstmal davon aus, dass es sich dabei um Femizide handelt. Was ein großes Problem ist, dass außerdem, also abgesehen davon, dass wir überhaupt nichts über Kontexte erfahren, keine Kenntnisse darüber abgeleitet werden, in welchem Verhältnis Täter und Opfer bei Tötungen stehen, die nicht in einem partnerschaftlichen Kontext geschehen. Also wir wissen nichts über die Tötungen außerhalb von Partnerschaften, weil hier einfach keine Informationen festgehalten werden. Und das wäre durchaus interessant, das habe ich ja gerade schon angedeutet, ja, was ist zum Beispiel mit Tötungen von Transfrauen oder was ist mit Tötungen von Sexarbeiterinnen oder im Kontext von Prostitution, Menschenhandel, diese ganzen Sachen, also darüber wissen wir einfach nicht so viel. Da gibt es jetzt aber seit, ich glaube, einem Jahr oder so, so eine Studie von der Uni Tübingen, die so versucht, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja?
Wie sind Beziehungen da erfasst oder definiert? Also ist das durch, man befragt irgendwie das Umfeld oder die haben halt zusammen gewohnt oder was weiß ich noch dazu?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht wusste ich es mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, also in jedem Fall natürlich was eingetragen, also so vom Personenstand her eingetragen ist, ja, also ledig, verheiratet und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, was mit jetzt zum Beispiel flüchtigen Bekanntschaften ist und so, ob die da rausfallen. Das kann ich nicht genau sagen, aber das ist eigentlich eine gute Frage, wo man nochmal nachhaken könnte.
Also ich kenne es aus diesem
Ja.
Wahrscheinlich.
Genau, ich habe es irgendwie damals auch einfach so genommen, aber ja, ich weiß es nicht genau.
Ja.
Genau. Also, das weiß ich nicht. Und wo war ich stehen geblieben? Dass wir keine Informationen haben zu den Taten, die außerhalb oder zu den Tötungen, die außerhalb von Partnerschaften bestehen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass bei der Angabe des Geschlechts, also auch da sozusagen kann man eben so ein Problem ausmachen, dass der offizielle dass da sozusagen mit dem offiziellen Eintrag des Personenstandes operiert wird und nicht aber die Selbstidentifikation oder die Identifikation der Person selber berücksichtigt wird. Das heißt also, dass Tötungen von Transfrauen, die ihren Personenstand nicht geändert haben, eigentlich nicht erfasst werden können. Oder wir können sozusagen anhand der Statistiken eigentlich darüber auch nichts erfahren. Das müsste eigentlich nochmal, es müsste irgendwelche Möglichkeiten geben, sowas nochmal gesondert zu erfassen. Und darüber hinaus ist auch noch anzumerken, dass die PKS lediglich die bei der Polizei angezeigten und auch nur die als versuchte Tötung anerkannten oder erkannten Fälle dokumentiert. Weshalb die zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser von einer höheren Dunkelziffer ausgeht. Und das betrifft, also genau, Morde oder Tötungen werden eigentlich, das hatten wir vorhin auch schon kurz vor dem Vortrag, werden in der Regel in Deutschland schon erfasst oder festgestellt, was aber natürlich nicht ganz klar ist, was sozusagen im illegalen Bereich passiert, ja zum Beispiel im Kontext von Menschenhandel oder so, ja, da kann es sein, dass zum Beispiel Sachen nur hinten runterfallen und was eben auch eine besondere Rolle spielt, was ich gerade gesagt habe, sind die versuchten Femizide, also dass sozusagen Mordversuche oft nicht als solche anerkannt werden. Also in Deutschland ist es so, dass die Tötungsart sozusagen, die am häufigsten vorkommende Tötungsart, eigentlich Angriffe auf den Hals sind. Und die werden nicht immer als Tötungsversuch sozusagen anerkannt. Das heißt sozusagen, dass die versuchten Femizide, gerade die Zahl der versuchten Femizide eigentlich noch höher liegen, wahrscheinlich noch höher liegt. Ja, also die Zahlen zeigen, Femizide gibt es in Deutschland, die Zahlen sind auch gravierend und gleichzeitig gibt es sozusagen ja noch nicht so eine starke, also mittlerweile eigentlich schon eine stärkere mediale Aufmerksamkeit, aber bislang sind Femizide eigentlich noch selten Gegenstand zum Beispiel wissenschaftlicher Forschung gewesen und das ist auch eigentlich, ja, wäre auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf, das Thema genauer zu untersuchen, Licht ins Dunkel zu bringen und auch sozusagen als Problem ernst zu nehmen. Ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Soweit vielleicht erstmal zu den Zahlen. Jetzt würde ich zum letzten Punkt kommen, zwar zu den sozusagen Ursachen, Motiven oder Risikofaktoren. Ich habe es jetzt ja schon so ein paar Mal immer wieder sozusagen betont, dass Femizide sich eben durch gemeinsame Muster und Motivation der Täter auszeichnen, die sie als so ein spezifisches Gewaltphänomen von anderen Tötungen unterscheiden. Misogynie und hierarchische Geschlechterverhältnisse, die unsere Gesellschaft weiterhin durchziehen oder strukturieren, sind also den Morden unverkennbar eingeschrieben. Und ich will hier an der Stelle nochmal sozusagen so eine Differenz aufmachen oder nochmal unterscheiden. Oder die Mordmotive von Frauen, die Beziehungspartner töten, das gibt es in seltenen Fällen auch, von den Mordmotiven der Männer an ihren Partnerinnen oder zu denen so kontrastieren. Da hat Dagmar Oberlies, das ist eine Rechtswissenschaftlerin, die hat eigentlich so in den 90er Jahren hat die eine Studie gemacht, das ist eine ziemlich interessante Arbeit von ihr gewesen, wo sie so Gerichtsurteile ausgewertet hat von Tötungen im Kontext von Partnerschaften von Frauen, die ihre Männer getötet haben und Männer, die ihre Partnerin getötet haben und vor allem sozusagen so diese gerichtlichen Prozesse so rekonstruiert und sozusagen diese Argumentation, die da und auch Rechtfertigungsmuster, die da sozusagen angewandt werden. Und dabei zeigt sich eben, dass Frauen, die ihren Lebenspartner töten, das häufig aus Gründen des Selbstschutzes tun, um eigentlich sich selber zu retten und von gewalttätigen Ex-Partnern oder Partnern loszukommen. Und demgegenüber Männer, die ihre Partnerin oder Ex-Partnerin töten, das eigentlich in der Regel aus Wut- oder Rachemotiven machen, den Kränkungen durch tatsächliche, aber auch eingebildete Individuierungstendenzen der Partnerin vorausgehen. Also es ist eigentlich sehr auffällig, dass die meisten Täter der Überzeugung sind, dass sie einen Anspruch haben, über ihre Frauen oder Partnerinnen zu verfügen, ja, und die Kontrolle über ihr Leben und ihren Körper zu haben. Also dieses Kontrollmoment ist so gerade für diese Form von Femiziden so ein ganz spezifisches Merkmal, was ganz wichtig ist, auch um gerade so in so Präventionsarbeit eigentlich so, ja, im Zweifelsfall einzuschreiten oder die eben als gefährliche Situation auch zu erkennen. Also abgesehen davon, dass es eh wichtig wäre, einzuschreiten. Und diese Form des patriarchalen Besitzdenkens, die da zum Ausdruck kommt, die spitzt sich dann in der Regel in Situationen mörderisch zu, wenn die Täter sich in ihrem männlichen Identitäts- und Selbstwertgefühl bedroht sehen und wenn sie das Gefühl haben oder den Eindruck haben, die Kontrolle über die Partnerin verloren zu haben. Zum Beispiel oder in der Regel, das sind eigentlich fast alle Fälle in der Mehrzahl der Fälle passiert das in Trennungssituationen oder wenn die Partnerin eine neue Beziehung beginnt. Sich irgendwie, also irgendwelche Schritte sozusagen passieren, in denen sich die Frau von dem Mann versucht loszulösen oder loslöst. Oder aber, wenn der Mann sich das einbildet, das kann es auch geben. Der Ausspruch, wenn ich dich nicht haben kann, soll dich niemand haben, den man so ähnlich tatsächlich nicht selten in Täteraussagen lesen kann, zeigt, wie sehr das Gegenüber eigentlich objektiviert zum Objekt gemacht wird und dass in der Vorstellung der Täter ihre eigene Kränkung schwerer wiegt als das Leben der Frau. Bei einem eingehenden Blick auf die typischen Muster und Dynamiken von Femiziden oder dieser mörderischen Gewalt im Kontext von Partnerschaften wird dann außerdem deutlich, dass Femizide dort nicht, wie häufig angenommen, eigentlich so ein spontaner Ausdruck oder irgendwie ein irrationaler Ausbruch oder sowas sind oder als solche verstanden werden können, also wie das ja oft auch dargestellt wird, so medial als sozusagen so Delikte aus Leidenschaft oder irgendwie so Eifersuchtsdrama oder Tragödie oder so, sondern ganz im Gegenteil ist es eigentlich so, dass die typischen Handlungsabläufe bei Femiziden im Kontext von Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften eben so sind, dass die Täter in der Regel nicht im Affekt handeln, sondern ihre Taten planen. Ja, und die Planung kann variieren, diese Planungsphase kann von irgendwie 2 Jahren über 2 Stunden reichen oder so, aber eigentlich ist es so gut wie immer der Fall, dass die Tat geplant werden und dass die Täter ganz bewusst den Entschluss fassen, zu töten, also die Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Eine weitere Frage, die sich stellt, ist, wer sind eigentlich diese Männer, die Femizide begehen? Im Kontext intimer Partnerschaften, über die spreche ich ausführlich, weil ich da am meisten sozusagen Material oder Wissen habe aufgrund der Forschungslage. Und die Frage sozusagen, können bestimmte Gruppen ausgemacht werden von Tätern? Ja? Gibt es Männer, die mehr Femizide begehen als andere? Und was auffällig ist, während man bei den Opfern von Femiziden tatsächlich sozusagen einige Gruppen als, von Frauen als vulnerabler identifizieren kann, ja, zum Beispiel, wenn sie rechtlich benachteiligt sind oder einen unklaren Aufenthaltsstatus haben, wenn sie finanziell abhängig sind von ihren Männern oder wenn sie andere Formen von Diskriminierung erfahren, also irgendwie in so eine unsichere gesellschaftliche Position haben, macht sie das in der Regel jetzt erstmal so grob sozusagen vulnerabler oder es ist dann sozusagen auch schwieriger, sich natürlich aus gewaltvollen Beziehungen zu lösen. Und demgegenüber ist auffällig, dass es keine eindeutigen Tätertypen gibt. Also man kann keinen eindeutigen Tätertyp ausmachen, nicht sagen, ah ja, diese Gruppe von Männern ist besonders auffällig oder sticht besonders hervor. Also die Männer, die ihre Partnerin töten, waren bezüglich ihrer Herkunft, ihres Bildungsniveaus, ökonomischen Hintergrunds sehr heterogen. Also man findet sie eigentlich so durch die Bank überall. Also in Bezug auf Risikofaktoren lässt sich festhalten, dass der soziale und ökonomische Hintergrund weitgehend unauffällig und unproblematisch war. Und das ist interessant, vor allem, wenn man das nochmal auch kontrastiert mit anderen Formen von Tötungskriminalität, also wenn Männer andere Männer töten. Ja? Da kann man durchaus also leichter Tätertypen feststellen und sagen, gerade zum Beispiel Gewalterfahrungen in der Kindheit, also so bestimmte biografische Ereignisse, eigene Gewalterfahrungen, niedrigeres Bildungsniveau oder so, das ist da häufiger feststellbar und bei Femiziden ist das nicht der Fall. Also, genau, die Ergebnisse weisen also sozusagen darauf hin, dass nicht die Klassenlage als solche irgendwie ausschlaggebend ist, einen Femizid zu begehen oder das irgendwie begünstigt. Aber was schon eine Rolle spielt, sind bestimmte prekäre Lebenslagen, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Also die stellen durchaus Risikofaktoren für Femizide dar. Das heißt also, Veränderungen in der geschlechtlichen Ordnung hinsichtlich der männlichen Vormachtstellung oder auch Krisenerfahrungen durch ökonomische Problemlagen spielen eine Rolle. Also, habe ich ja gerade gesagt, Arbeitslosigkeit, Prekarisierung, aber auch so, es gibt auch sozusagen so entscheidende Punkte, wenn die Frau einen Karrieresprung macht und mehr verdient als der Mann. Ja? Also solche Ereignisse können durchaus als Risikofaktoren ausgemacht werden. Ja, und ich habe jetzt viel über Femizide im Kontext von Intimpartnerschaften gesprochen. Das habe ich einerseits deshalb gemacht, weil hier die Forschungslage am besten ist. Die ist immer noch, könnte man sagen, defizitär, aber so, da gibt es schon einige Studien, nicht für den deutschen Kontext, aber sozusagen für den internationalen Forschungsstand. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen verdichtet versucht vorzutragen. In Bezug auf andere Formen von Femiziden gibt es weniger Wissen bis heute. Und ich muss auch dazu sagen, ich beschäftige mich ja in meiner eigenen Forschung damit und ich habe neulich ein Kapitel zu Ende geschrieben und da habe ich mich vor allem mit dieser Form von Femiziden befasst. Deswegen kann ich hier den Forschungsstand ganz gut referieren. Bei anderen Formen von Femiziden ist aber auch einfach die Forschungslage, wie schon gesagt, einfach schlecht und man weiß nicht sehr viel. Aber man kann trotzdem einige Erkenntnisse festhalten. Und zwar, dass es eben nicht nur bei Femiziden im Kontext von Intimpartnerschaften, sondern auch bei Femiziden außerhalb von Paarbeziehungen misogyne Motive eine entscheidende Rolle spielen. Und ein bekanntes Beispiel oder ein Beispiel dafür wäre eigentlich die seit einigen Jahren mit dem Begriff des Femizids in Verbindung gebracht, misogyne Attentate, die auch seit einigen Jahren sozusagen als Femizide bezeichnet werden. Die in den letzten 10 Jahren von sogenannten Incels verübt wurden. Also es gibt einige Fälle, vor allem in USA und Kanada. Aber auch davor gab es schon sozusagen Attentate, die misogyn motiviert waren. Das war dann sozusagen, kamen die Täter nicht aus diesem Incel-Umkreis. Aber trotzdem eint diese Taten, dass eigentlich so Misogynie, Frauenfeindlichkeit, die ausschlaggebende Motive waren. Ja, so zum Beispiel bei dem Amoklauf von Isla Vista im Jahr 2014, wo der Täter aus vorgeblicher Frustration darüber, dass Frauen ihm das verwerten, was ihm vermeintlich zustehen würde, nämlich Sex und eine Beziehung, 6 Menschen getötet hat und auch wenn Männer auch unter den Opfern waren, eigentlich das Vorhaben oder das Ziel des Täters war, möglichst viele Frauen zu ermorden und so eben Rache zu üben und vermeintlich Gerechtigkeit walten zu lassen. Das waren da so die ausschlaggebenden, oder das war sozusagen der Antrieb. Genau, und es kam dann auch sozusagen zu Nachahmungstaten, also sozusagen späteren Attentaten, die sich sozusagen immer wieder auf dieses eine Ereignis da oder auf diese Tat, auf diesen ja, femizidalen Amoklauf eigentlich von Isla Vista bezogen haben. Es gab Nachahmungstäter. Genau, also so viel kurz an der Stelle dazu. Insgesamt vielleicht an dieser Stelle nochmal, oder nochmal, um an den Anfang zu erinnern. Ich habe ja aufgezeigt sozusagen, das Phänomen Femizid ist sehr facettenreich. Ja, es werden verschiedene Formen von Tötungen mit dem Begriff, unter diesem Begriff subsumiert. Und diese verschiedenen Gewaltformen laufen nicht immer nach denselben Mustern ab. Ich habe das ja gerade schon angedeutet, aber ich fasse das nochmal kurz so ein bisschen zusammen. Ja, also bei Femiziden in intimen Partnerschaften richtet sich die Gewalt gegen eine bestimmte Frau. Täter und Opfer stehen in einer Beziehung und in Bezug auf Motivlagen zeigt sich, dass das Töten in der Regel passiert, wenn sich die Partnerin den Verfügungsansprüchen des Mannes entzieht und wenn dieser denkt, dass er die Kontrolle eigentlich unwiederbringlich verloren hat. Bei antifeministischen oder misogynen Attentaten, wie diesen Fällen, die aus diesem Incel-Spektrum kommen, richtet sich die Gewalt gegen die generische Frau oder also sozusagen als Frauen, als Vertreterin ihrer Gruppe, wobei aber die Motivlagen Ähnlichkeiten zu Partnerschaftsfemiziden zeigen. Also diese beziehungslosen Männer, Incels, imaginieren einen Verfügungsanspruch gegenüber Frauen und gleichzeitig nehmen sie an, das Recht darauf zu haben, eine sexuelle Beziehung zu ihnen zu führen und infolgedessen die Gewalt sozusagen als Sanktion oder Drohmittel verstanden werden kann, von ihnen verstanden wird oder so gedeutet werden kann, dass das sozusagen die Intention dahinter ist. Und bei Tötungen, die im Kontext von Bandenkriminalität im öffentlichen Raum passieren, also wie an den Fällen von Ciudad Juárez, über die ich eingangs gesprochen habe, ist es wieder anders. Da könnte man sagen, Täter und Opfer sind sich ebenfalls unbekannt. Die Gewalt richtet sich gegen zufällig ausgewählte Frauen. Und neben Bestrafen und Drohen wird hier noch ein weiteres Motiv sozusagen vorgebracht oder von der Anthropologin Rita Segato weiteres Motiv sozusagen diskutiert. Sie nämlich sagt, die Frauen werden hier sozusagen ja eigentlich für die Demonstration der Fähigkeit zur grausamen Gewaltausübung missbraucht. Ja? Also dienen dazu sozusagen die Tötung, der Femizid dient dazu, die eigentliche die Männlichkeit im Kontext der Männergruppe zu inszenieren und sozusagen die eigene Empathielosigkeit, Gewaltfähigkeit, Abgestumpftheit zur Schau zu stellen. Es gibt also verschiedene Facetten, Motive und Abläufe. Das, was aber allen Femiziden gemein ist, ist sozusagen, dass sie Ausdruck männlicher Macht, einen Ausdruck männlicher Machtsicherung darstellen oder alle sozusagen als so ein Versuch gedeutet werden können, ja, eine männliche Vormachtstellung entweder herzustellen oder zu restituieren oder unter Beweis zu stellen. So kommt der Gewalt also eine zentrale Bedeutung für die Stabilisierung der Geschlechterordnung zu, als konkrete Sanktionierung, wenn Frauen dem ihnen von Männern zugewiesenen Platz verlassen oder auch als Botschaft für Frauen, um sozusagen ihnen zu zeigen, was passiert, wenn sie sozusagen aus der Reihe tanzen. Also so ein bisschen jetzt zugespitzt flapsig, aber sozusagen diesen zugedachten Platz verlassen, so könnte man das vielleicht theoretisch so ein bisschen abstrakt zuspitzen. Man könnte also sagen, dass männliche Gewalt gegen Frauen und auch queere Menschen ausgeübt wird, um diese mittels Kontrolle, Drohung und Bestrafung in einer inferioren gesellschaftlichen Position zu halten und gleichzeitig aus männlicher Perspektive von dieser Unterdrückung und Ausbeutung zu profitieren. So könnte man das sozusagen jetzt als theoretische oder wissenschaftliche Deutung nochmal zuspitzen. Was ist eigentlich sozusagen der Hintergrund oder, wenn man so will, die Funktion der Gewalt, wenn man das irgendwie versuchen würde, auf den Punkt zu bringen. Genau, es ist also klar, ich komme jetzt genau so weit und jetzt würde ich zum Schluss kommen. Es ist klar, dass es sozusagen, um diese ja, männliche geschlechtsbasierte Gewalt zu beenden, wirklich Veränderungen auf einer gesellschaftlichen Ebene herbeiführen, also ja, dass es wirklich eine größere Veränderung auf der gesellschaftlichen Ebene geben müsste und die Geschlechterverhältnisse sozusagen als Ganze auch verändert sich verändern müssten. Was aber gleichzeitig wichtig ist, sozusagen, wenn man das immer sozusagen als großes Thema auffasst, also ich glaube, das ist wichtig, auf der einen Seite zu betonen. Gleichzeitig ist es aber, denke ich, auch wichtig zu unterstreichen, dass es sich hierbei auch um Prozesse handelt und dass es so ein bisschen graduell ist, ja. Also dass es nicht heißt, dass es nicht schon wichtig ist, im Hier und Jetzt Dinge zu verändern oder anzugehen, ja. Also Forderungen zu stellen und zu versuchen, jetzt Dinge zu verändern. Ich würde das nicht sozusagen als so eine große, ganze oder gar nicht Frage sehen und sagen, ja, sozusagen, man müsste jetzt sozusagen dieses große Gesetz, also man müsste jetzt sozusagen das Patriarchat abschaffen oder auch irgendwie den Kapitalismus oder so und dann wäre das Problem und erst dann ist das Problem aus der Welt oder so, sondern ich glaube, dass es irgendwie gerade wegen dieser Schnittstelle auch sehr kompliziert ist und nichtsdestotrotz eigentlich auch sehr einfach ist irgendwie und das auf der Hand liegt, dass es bestimmte Veränderungen braucht, die zu einer Verbesserung führen. Also zum Beispiel ja, das Kämpfen für Beratungsangebote und Frauenhausplätze, aber eigentlich noch viel mehr diejenigen sozusagen in die Verantwortung ziehen, von denen die Gewalt ausgeht. Ja? Also das Problem der Männlichkeit zu adressieren und auch Männer, ja, also an der Präventionsarbeit zu arbeiten und da eigentlich den größeren Fokus drauf zu, oder einen großen Fokus drauf zu legen, trotz allem. Also kritische Männerarbeit zu betreiben, aber genauso auch sexuelle Aufklärung und Sexualpädagogik zu fördern oder. Also es gibt eine lange Liste von Forderungen oder Bedingungen, die eigentlich jetzt verändert werden müssten, um eine Besserung oder so herbeizuführen. Und ich glaube, das ist auch wichtig oder ich unterstreiche das auch deswegen nochmal, weil die Geschichte eigentlich zeigt, dass emanzipatorische Verbesserungen nicht einfach sich geradlinig entwickeln, sondern dass es dabei sich eigentlich immer ja, also bei allen sozusagen Errungenschaften um Ergebnisse von Kämpfen handelt und dass die sozusagen nicht vom Himmel fallen, ja, also dass sozusagen das Recht auf Selbstbestimmung, gewaltfreies Leben und so weiter halt erkämpft werden müssen und auch tatsächlich verteidigt werden müssen, was man ja auch an bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen sieht, ja, zum Beispiel in Italien, wo es jetzt eine faschistische Regierung gibt und irgendwie massenhaft irgendwie bestimmte Gesetze eingestampft werden und Fortschritte, die schon mal erkämpft wurden, jetzt irgendwie kassiert werden oder auch in Deutschland jetzt mit der Situation der Landtagswahlen, die jetzt anstehen im Herbst, auch klar ist, wenn die AfD an die Regierung kommt, dann kann man auch damit rechnen, dass halt bestimmte, dass es auch bestimmte Rückentwicklungen geben wird, die Situation eigentlich noch verschlimmern oder verschärfen werden. Ich will damit also das sozusagen dafür plädieren, zu sagen, das eben als einen Prozess zu begreifen und auch als was, wofür man einstehen und auch kämpfen muss, wenn man will, dass sich irgendwas verändert. Und sozusagen will als Schlusswort einfach nochmal ja, Mut machen und auch auf gerade diese internationalen feministischen Bewegungen verweisen und eben ermutigen zu sagen, man ist nicht alleine, man sollte sich zusammentun, da voneinander lernen und eben kollektiv sozusagen das Problem angehen. Ja. Und dass das dann sozusagen auch dazu führen kann, dass aus so einer Trauer und Angst, die berechtigterweise da ist, dann eben auch eine gemeinsame Stärke und Wut und Widerstand entstehen kann, möglicherweise. Ja, das war's von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit.